Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das letzte Wort kompakt. In der heutigen Kurzepisode unterhalten sich die beiden Strafrechtsprofessoren Mo El-Ghazi und Till Zimmermann über die Darstellung des Meinungsstreits Abgrenzung raubräuberische Erpressung in der Klausur.
Hi Till.
Ja, hallo Mo.
Ja, du, guck mal, ich habe heute Vorlesungsaufzeichnungen gemacht. Raubräubische Erpressung ist natürlich so ein klassisches Thema. Ich bin gerade bei der räubischen Erpressung und habe mich natürlich auch der Frage gewidmet, dieser klassische Meinungsstreit, wie baue ich den eigentlich auf? Wie prüfe ich das? In welcher Reihenfolge prüfe ich das insbesondere? Wie machst du das, Till?
Ja, du erwartest jetzt, dass ich was dazu sage. Das ist ja ein Elend mit dieser Frage. Ich finde erstmal gut, dass du den Leuten das beibringst, weil das kommt ja ständig in der Klausur. Ich würde sagen, gefühlt kommt das pro Klausur zweimal ungefähr.
Ja, mindestens.
Und ja, das ist nicht einfach. Und ich, das weiß ich deshalb, weil ich jedes Mal selber drüber nachdenken muss, wenn ich einen Fall bespreche, in dem diese Abgrenzungsschwierigkeit zwischen Raub und räuberischer Erpressung drankommt, dass ich selber immer überlegen muss, was ist denn jetzt schlau zu machen. Und um es ganz kurz zu machen, ein wirkliches Patentrezept habe ich nicht, aber eine Faustformel.
Ja.
Hast du ein Patentrezept und packe ich meine Faustformel wieder ein?
Ja, pack mal erstmal deine Faustformel ein. Also es ist natürlich so, dass man vielleicht am Anfang sagen muss, es ist natürlich beides vertretbar. Ne? Man hat natürlich zwei Möglichkeiten. Es gibt ja zwei Alternativen. Es geht um die Abgrenzung raubräubischer Erpressung. Also heißt das für uns, man kann diesen klassischen Meinungsstreit, das ist ja wirklich der Klassiker, den kann man entweder beim Raub machen. Und wo macht man ihn beim Raub, lieber Till?
Das ist eine Fangfrage jetzt. Nee, natürlich ja. Bei der Wegnahme.
Natürlich bei der Wegnahme und jetzt noch ein bisschen sauberer, würde ich meine Studis fragen. Wo bei der Wegnahme?
Bei der Frage nach dem Vorliegen eines Tatbestands ausschließenden Einverständnisses in den Gewahrsamswechsel.
Ja, das ist gut, aber du weißt ja, unsere Studis prüfen in der Regel kein Einverständnis an der Stelle. Dogmatisch betrachtet hast du natürlich recht, aber sie prüfen Bruch fremden und Begründung neuen Gewahrsams gegen den Willen des Berechtigten. Und das ist natürlich das, was du meinst, ne? Also natürlich das mit eben Einverständnis gegen den Willen des Berechtigten.
Genau das meine ich.
Ja, und genau an der Stelle müsste man es ja dann machen. Dann müsste man ja sagen, okay, die Frage ist, habe ich hier ein Handeln gegen den Willen des Berechtigten? Und dann müsste man hier an dieser Stelle jetzt diesen Meinungsstreit, Abgrenzung, Raub, räuberische Erpressung einbringen. Und die andere Alternative, man macht ihn bei der räuberischen Erpressung. Und das ist vielleicht das, was üblicher ist, zumindest in den Lehrbüchern ja üblicher ist. Aber das lässt sich natürlich dadurch erklären, dass in den Lehrbüchern als erstes der Raub abgehandelt wird, dann eben die räuberische Erpressung abgehandelt wird. Und erst wenn man beides gemacht hat, kann man natürlich den Meinungsstreit ansprechen. Deswegen wird er in den Lehrbüchern häufiger oder typischerweise bei der räuberischen Erpressung und dort eben beim Nötigungserfolg angesprochen. Was brauchen wir? Ne? Ja. Also erstmal das qualifizierte Nötigungsmittel, dann eben den Erfolg, Handlung, Duldung oder Unterlassung. Und die Frage ist, ja, muss diese Handlung, Duldung oder Unterlassung auch die Qualität einer Vermögensverfügung aufweisen? Und dann steigt man an dieser Stelle.
Genau, also man kann ja sagen, dass eigentlich die Vermögensverfügung, so man sie denn für erforderlich hält bei der räuberischen Erpressung, die ist ja im Prinzip so der Komplementärbegriff nach diesem Verständnis zur Wegnahme. Ne? Also das heißt, man hat so einen Scharnier, der meint das gleiche Problem und in dem einen Fall, wenn man den Raub prüft, kommt er eben bei der Wegnahme vor und wenn man die räuberische Erpressung prüft, kommt es bei der Vermögensverfügung vor, aber es ist jeweils genau dasselbe Problem. Und deswegen würde ich auch sagen, ist es theoretisch eigentlich egal, womit man anfängt, man kommt immer zu dem gleichen Problem.
Ja, das ist wahr. Jetzt ist natürlich für unsere Studierenden die Frage, ja, also was ist ihnen lieber, womit können sie besser umgehen, wo können sie den Meinungsstreit besser darstellen? Was ich gerade noch ganz interessant fand, du hast gesagt, das ist ja komplementär, ja? Das stimmt schon, man sollte realisieren, das muss man sich vielleicht einmal wirklich deutlich machen, dass diese Vermögensverfügung, ja, die ja nach der Literatur notwendig ist für die räuberische Erpressung, dass die dann natürlich beim Raub wie wirkt, ja? Die Literatur sagt, solange keine Vermögensverfügung vorliegt, haben wir immer ein Handeln gegen den Willen des Betroffenen. Also so funktioniert das ja dann. Beim Raub wäre es dann so, dass man halt fragt, ist es eine Wegnahme? Und die Literatur würde halt eben sagen, es ist ja eine Wegnahme, solange keine Vermögensverfügung vorliegt. Und wenn eine Vermögensverfügung gegeben ist, also der Betroffene quasi freiwillig ja die Sache herausgibt oder sich nehmen lässt, haben wir keine Wegnahme, weil wir dann eben ein Einverständnis haben.
Genau, also die Vermögensverfügung ist das Einverständnis im Rahmen des Zueignungsdelikts, des Raubes.
Genau, nach der Literatur. Genau, das muss man sich einmal bewusst machen. Aber da sind wir jetzt beim Inhalt des Meinungsstreits. Eigentlich wollen wir hier darüber reden, wie baue ich das auf, weil ich lese das ja auch immer unterschiedlich. Und die Frage ist, wie kann man es für sich besser darstellen? Deine Faustregel, wie geht die?
Die hängt davon ab, wofür man sich im Ergebnis entscheidet, wenn es auf eine Entscheidung ankommt. Ich meine, wenn man sich für die Rechtsprechung entscheidet, wofür ja eine gewisse Praktikabilität spricht, ja, weil das, ich finde, das ist einfacher inhaltlich, aber lass mir den Inhalt weg. Wenn ich weiß, ich entscheide mich für die Rechtsprechung im Ergebnis, dann würde ich persönlich immer mit dem Raub anfangen, weil ja nach dieser Auffassung der Raub das speziellere Gesetz ist. Denn wenn man sonst mit der räuberischen Erpressung anfängt, ja, die bejaht man nach der Rechtsprechung ja ohnehin und muss dann am Ende den Raub trotzdem eigentlich noch prüfen. Und dann kann man gleich den Raub prüfen und gucken, ob er dann eben vorliegt oder nicht. Ja? Wenn ich allerdings der Literatur folge, wenn ich der folgen möchte, dann würde ich mit dem Delikt anfangen, dass ich im Ergebnis auch dann bejahe. Und das kann dann eben variieren, mit welchem ich anfange. Ja, dann das ist dann einfach ökonomisch. Dann muss man nicht zwei Delikte prüfen, sondern kann einfach nur das eine prüfen, auf das es dann letztlich auch ankommt. Also das ist meine Faustformel. Wenn ich der Rechtsprechung folge, fange ich mit dem Raub an. Wenn ich der Literatur im Ergebnis folge, dann fange ich mit dem an, auf das es dann im Ergebnis auch rausläuft.
Ja, vielleicht sollten unsere Zuhörer sich ja deine Faustformel zweimal anhören, ja, damit man das da einsteigen kann und die das nachvollziehen kann. Ich habe meine Regel gehabt, ja.
Ja, lass mal hören.
Ja, meine Regel ging so. Ich fange immer mit der räuberischen Erpressung an, weil ich dort diesen Meinungsstreit einfach besser darstellen kann. Ja, und es nicht so ganz kompliziert ist, wie die Darstellung innerhalb des Wegnahmemerkmals. Ich fange grundsätzlich mit der räuberischen Erpressung an. Zwei Ausnahmen von meiner Regel. Beide Auffassungen kommen beide zum Raub, also beide Auffassungen kommen relativ eindeutig zum Raub. Dann habe ich mir das erspart, dann habe ich auch mit Raub begonnen. Mhm. Und die zweite Ausnahme: es fehlt die Zueignungsabsicht. Das ist ja auch so ein klassischer Meinungsstreit, ein klassisches Problem, so ein klassischer Fall. Die Zueignungsabsicht fehlt.
Ja, hatte ich im ersten Examen in der Klausur, ich kann mich erinnern.
Ja, und 4 Punkte oder was war es bei dir?
Da möchte ich nicht drüber reden.
Ja, bestimmt 14 Punkte. Ne? Nee, aber das ist natürlich so, genau, so ein klassisches Problem. Und da wissen wir auch alle, da macht es natürlich Sinn, dann mit dem Raub zu beginnen, weil man vielleicht später auch eben die Verneinung, ja, also das, diesen Umstand, dass man es verneint hat, das braucht man argumentativ vielleicht auch noch dann bei der Diskussion. Also da macht es dann Sinn, mit dem Raub zu beginnen. Und so habe ich dann für mich gesagt, okay, im Zweifel beginne ich immer mit der räuberischen Erpressung. Damit kann ich umgehen. So habe ich das eben auch in den Lehrbüchern gelernt. Da habe ich gesehen, wie man das darstellt, eben bei der räuberischen Erpressung. Und ich stelle das immer wieder fest. Ja, wenn die Studis das machen, beim Raub, ja, passieren mehr Fehler. Dann passieren mehr Fehler. Die meisten können schwer damit umgehen. Die können sehen halt eben auch nicht diese Wechselwirkung, die wir eben am Anfang angesprochen haben. Diese Wechselwirkung
zum Wegnahmemerkmal. Das kann aber den Hörern von dem Podcast jetzt ja nicht mehr passieren. Und also deine Faustformel halte ich auch für, ist absolut vertretbar, kann man so machen, aber leichter als das, was ich gesagt habe, ist das mit deinen Ausnahmen auch nicht mehr.
Ja, wieso? Also, ich mache räuberische Erpressung, außer beide kommen eindeutig zum Raub oder es ist dieser Zueignungsfall, ja. Dann ist es doch, also für mich war es immer relativ leicht zu bestimmen. Nach deiner Faustform muss ich mir erstmal überlegen, welcher Ansicht ich folge.
Das weiß ich ja vorher und dann kann ich ja darauf lernen. Dann sage ich, entweder ich fange immer mit dem Raub an oder ich fange immer mit dem an, dass ich im Ergebnis auch bejahe.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Das würde ich ja ohnehin den Studierenden empfehlen. Also du hast gesagt, in jeder Klausur zweimal. Ich würde sagen, vielleicht kann man sagen, in jeder zweiten Examensklausur kommt das dran. Okay. Jede zweite Examensklausur. Deswegen macht es Sinn, sich da mal Gedanken vorher zu machen, welcher Ansicht man folgen möchte. Ich habe mich aus klausurtaktischen Gründen immer auch für die Rechtsprechung entschieden. Man kann natürlich da das Wortlautargument anführen, dass da nichts von Vermögensverfügung steht und so weiter und die noch bekannten Argumente und dann folgt man dieser Auffassung und unterdrückt an der Stelle mal, ja, vielleicht das, was man wirklich empfindet und was man wirklich für überzeugend hält. Das habe ich immer in der Klausur so gemacht und bin damit eigentlich immer gut gefahren mit der Rechtsprechung.
Ja, ich fasse das jetzt mal zusammen. Mhm. Wenn du das Ding kannst und weißt, dass, egal mit welchem man anfängt, man kommt immer zu dem Problem, kann man es ja eigentlich halten wie die Dachdecker, ne? Also kannst du nicht falsch machen, kannst du so und so machen.
Ja, so sollten die Studis das auch machen. Es halten wie die Dachdecker. So, also mach's gut, ja.
Ciao.